Backspin. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katha und ich habe heute den Conscious Trap Rapper aus Köln zu Besuch. Hallo Makulo, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja schon mal kennengelernt auf dem Reeperbahn-Festival letztes Jahr. Mhm. Da sind wir uns begegnet auf dem Backspin-Talk. Und deswegen jetzt erstmal schon mal die erste Frage. Wie hast du das ganze Event so für dich wahrgenommen?
Es war mein erstes Reeperbahn-Festival und ich muss sagen, also ich habe sehr, sehr viele nette Menschen kennenlernen dürfen. Der Backspin-Talk war auch sehr interessant mit Julia. Und ja, so im Großen und Ganzen sehr lehrreich auf jeden Fall. Und man hat auf jeden Fall ein bisschen Musikindustrie schnuppern dürfen, ja.
Absolut. Bei mir war es auch das erste Mal, dass ich dann so mit Backspin quasi da war. Und dann ist ja eigentlich 4 Tage Socializen angesagt.
Ja, voll.
Deswegen jetzt auch nochmal die Frage so aus der Künstlerperspektive. Wie fühlt sich das denn so an als, ich nenne das jetzt mal Newcomer, aber als jemand, der eben auch noch nie auf so einem Event war? Ist es dann Stichwort Kontakte knüpfen, sich präsentieren oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall meine Grundintention, da Flagge zu zeigen, sage ich mal. Ich bin auf jeden Fall auch ein extrovertierter Mensch. Also es fällt mir schon leicht, tendenziell auf Leute zuzugehen. Aber ja, so Social Battery ist dann auch nach 2-3 Tagen ein bisschen erschöpft.
Hey.
Aber ich sag mal so, heutzutage muss man meines Erachtens nach alle Möglichkeiten nutzen als Künstler, sich irgendwie zu platzieren. Und da finde ich sowas wie CO-Pop, Reeperbahn-Festival etc. Finde ich eigentlich super, es sind super Möglichkeiten für einen Künstler, vor allen Dingen für Newcomer, einfach die Person face-to-face kennenzulernen. Das finde ich sowieso am wertvollsten, ja.
Absolut. Ich meine, wir beide sind da ja auch aufeinander getroffen. Also für die ZuhörerInnen, das Gespräch hätte es eigentlich auch schon geben sollen mit einer Kollegin von mir. Und das ist leider nicht zustande gekommen. Und dadurch, dass wir beiden uns kennengelernt haben, haben wir dann auch relativ schnell abgemacht, dass wir das ja zusammen machen können. Das wäre vielleicht so auch nicht passiert, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten. Deswegen, da war ja schon mal ein guter Spross, der da gesät wurde. Hast du aber das Gefühl gehabt, dass du dich da viel verglichen hast? Oder war das eher so Schöpfen von Erfahrungen von anderen KünstlerInnen?
Du meinst, ob ich mich mit anderen Künstlerinnen verglichen habe?
Genau.
Nee, nein, also das nicht. Ich habe mich inspirieren lassen, wenn überhaupt. Also ich habe einfach alles aufgesaugt, weil alle Künstler, alle Künstlerinnen, die dort gespielt haben, die haben das auf jeden Fall auch verdient und haben auch ihre eigene Arbeit getan, um dort sein zu dürfen. Und für mich war es und ist es immer noch gerade so ein bisschen diese Underdog-Mentality, mit der ich auch dahin gegangen bin, im positiven Sinne. Das heißt, dass ich mir selber meine Rolle bewusst bin als Newcomer, als ein Künstler, den vielleicht ein paar Leute schon kennen, aber der immer noch ziemlich unterm Radar ist, weshalb ich es einfach total genossen habe, dann auch andere Künstler dort spielen zu sehen. Und genau, habe mir eigentlich nur Möglichkeit geboten, mich schon mal dort zu sehen, auf der Bühne ein bisschen zu manifestieren. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich durfte ja auch dann auf der, was war das? Ich glaube, das war die Hip-Hop.de-Party, genau bei Jan Rode. Da durfte ich ja dann auch Kwame, Tom Hanks, ein paar Leute schon mal wirklich persönlich kennenlernen. Wie gesagt, vergleichen nein, inspirieren ja, genau.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ja auch einfach dann irgendwie echt ein Schwall an Leuten, die irgendwie was mit der Kunstszene, mit der Rap-Szene zu tun haben und da dann einfach als extrovertierter Mensch einfach sich zu präsentieren und zu sagen, ey, nice, dass wir uns mal connected haben. Dafür ist das Event ja eigentlich auch da. Voll. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dass du eigentlich auch dieses Gespräch schon gehabt hättest und das wäre dann in Bezug auf deine letzte EP Dizzy Dreams gewesen, die letztes Jahr im Juni rausgekommen ist. Jetzt ist das Gespräch ein bisschen später. Ich sag trotzdem Happy Release nachträglich. Ich meine, es sind danach ja jetzt auch noch andere Auskopplungen von dir rausgekommen, aber trotzdem möchte ich dich gerne fragen, wie war so die Resonanz auf die EP?
Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Liebe in diese EP investiert. Also ich habe, glaube ich, im Ende, sogar eigentlich schon Juni, also ungefähr ein Jahr vor Release, habe ich schon begonnen, die EP zu erstellen. Also es war eine sehr, sehr lange Arbeitsphase dafür und habe dementsprechend einfach sehr, sehr viel Zeit und Liebe da rein investiert. Und auch viel manifestiert. Also ich habe mir Interviews vorgestellt, ich habe mir Platzierungen vorgestellt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, die Resonanz war super. Vor allem auch in meinem engen Freundeskreis und die Menschen, die meine Musik sowieso schon hören, denen hat es total gut gefallen. Aber diese größere Resonanz, die ich mir, glaube ich, erhofft habe, ist so ein bisschen ausgeblieben. Aber ansonsten war es eigentlich durchweg positiv. Also es war eine sehr gute Resonanz im Allgemeinen, ja.
Ich glaube, das ist auch, also natürlich ist das frustrierend, wenn dann irgendwie die große Reichweite oder sowas ausbleibt. Aber ich meine, im Endeffekt muss man am Anfang ja mit sich selber und seiner Musik zufrieden sein.
Absolut.
Und du hast ja jetzt schon ganz oft das Wort manifestieren gesagt. Da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Trotzdem die Frage, weil es mich interessiert, die Single-Auskopplung, die jetzt über die letzten Monate passiert sind und auch zum Beispiel deine Single, die jetzt morgen, Aufnahme morgen, aber wenn sie rauskommt, schon draußen ist.
Funkenlicht.
Genau. Unterscheiden sich diese Releases von der EP oder sagst du, dass du da eigentlich einen straighten Weg fährst?
Also die EP war für mich eigentlich so eine Mischung aus einem R&B und Conscious Rap Projekt. Ein bisschen Trap Soul Einflüsse auch. Das heißt, das war für mich wirklich so ein ausgekoppeltes Projekt, in dem ich einen Stil wirklich versucht habe zu fahren, den ich vorher noch nicht wirklich etabliert habe in meinen Releases. Und danach habe ich auch damit eigentlich das Kapitel so ein bisschen geschlossen, weil mein nächster Release war dann ja, glaube ich, im September Richtung Süden. Das war ja ein Afrobeat-Song. Könnte man auf jeden Fall anknüpfen an den Song Come My Way von der Dizzy Dreams EP. Das war auch der einzige Afrobeat-Song auf der EP. Mhm. Aber grundsätzlich dann nach Richtung Süden bin ich ja mit dem Song Rooftop gekommen. Ist ein UK Garage Beat. Der hat ja so vom Stil eigentlich rein von der musikalischen Richtung, vom Genre, nichts mit Dizzy Dreams zu tun. Ich denke aber trotzdem, dass noch sehr, sehr viel künstlerische Identität vorher vorhanden war und nach dem Projekt immer noch vorhanden ist, die immer noch sehr an Dizzy Dreams erinnert. Mhm. Also die melodiösen Einlagen, die deepen Rap-Verses sozusagen, die ich auch immer weiter so führen möchte. Also es ist gerade der Fokus auf UK Garage, da können wir später auch nochmal drüber reden, aber so grundsätzlich R&B habe ich erstmal abgelegt, würde ich sagen, ja.
Das ist ja jetzt alles in Bezug auf das Musikalische drumherum, aber an sich geht es ja viel, finde ich auf jeden Fall, von dem, was ich mitbekommen habe bei dir, eben darum, dass deine Texte ein bisschen tiefer gehen, deswegen auch dieser Conscious-Gedanke, den du da drin irgendwie hast. Genau, gehe ich später auch nochmal genau drauf ein. Aber wir haben jetzt gerade über dieses Newcomer, die Newcomer-Identität irgendwie, das Ausbleiben jetzt bisher von dem großen Durchbruch, ist das Stichwort, gesprochen. Jetzt ist es so, dass ich dich auf TikTok, dass ich dir auf TikTok folge und dich auf TikTok verfolge. Und da sprichst du auch auf Instagram immer davon, dass du jetzt Schritt so und so auf deinem Weg zum Durchbruch bist. Finde ich übrigens erstmal sehr charmant, habe ich so noch nicht gesehen, dass man das so bold einfach ausspricht. Wie kam die Idee dazu, das einfach so auszusprechen und hat das ein Stück weit vielleicht auch was mit Manifestieren zu tun?
Ja, es ist eigentlich absolute Manifestation. Das hat mit der Idee begonnen, eigentlich schon Anfang letzten Jahres, dass ich die Leute einfach mehr mitnehmen möchte in meinen Alltag und die Leute, die mich verfolgen möchten und denen meine Musik gefällt, noch mehr von mir persönlich zeigen möchte, weil eben auf dem Weg eines Musikers oder einer Musikerin gehören eben Zweifel und Ängste einfach zum Alltag oder einfach zum Weg, so wie bei jedem anderen Menschen auch. Und das war so der Grundgedanke eigentlich dieser Vlogs. Und dann habe ich mir halt einfach überlegt, okay, wie kann ich die Idee, wie kann ich das interessant gestalten? Dann war natürlich Punkt Nummer eins, ich brauche eine krasse Hook. Das heißt, ich starte alle Vlogs immer mit irgendwas, was ein bisschen catchy ist, was aber auch noch nicht zu krass Clickbait für meinen eigenen Geschmack ist. Ja. Sprich, wie verdammt bin ich hier gelandet? Dazu am Ende mehr, damit die Leute erstmal gecatcht sind. Und dann habe ich damit begonnen, das Ganze auf dem Weg meines Durchbruchs zu nennen. Also ich habe gesagt, willkommen bei Woche 1 auf dem Weg meines Durchbruchs. Habe dann aber mich noch intensiver mit Manifestation beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich diese Manifestation nicht auf einen zukünftigen Zeitpunkt aufbauen möchte, sondern Manifestation lebt eigentlich davon, dass du dir visualisierst, dass das, was du dir wünschst, schon Realität ist. Das ist eigentlich Manifestation. Im Gegensatz dazu, sich vorzustellen, ich möchte in einem Jahr so und so sein, sondern ich bin so und aus dieser Energie heraus kann man eben dann wirklich Sachen manifestieren. Und deswegen habe ich dann, glaube ich, ab Vlog 6 das Ganze zu Willkommen bei Woche 6 meines Durchbruchs geändert. Also das Ganze in die Gegenwart umgesetzt. Und zum Thema Boldness, es ist bold. Es darf auch Leute provozieren. Leute dürfen sich davon auch provoziert fühlen. Dafür ist es da. Also ich versuche nicht irgendwie total neutral zu bleiben, sondern es ist schon in Ordnung, wenn Leute sich daran aufhängen. Und ja, Boldness ist für vor allem Manifestation ganz wichtig, aber nicht in einem arroganten Sinne, sondern vor allem in einem geerdeten und in einem möglichst angstfreien Sinne. Also dass man einfach aus einem Selbstbewusstsein heraus manifestiert.
Mhm. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, ja, der Anfang davon, dass Sachen funktionieren, dass man erstmal selber daran glaubt, dass das überhaupt möglich Voll. Ist, beziehungsweise dass man sich vielleicht sogar schon da drin befindet. Aber mich interessiert absolut. Trotzdem, auch wenn du sagst, du bist da jetzt gerade schon in deinem Durchbruch, du manifestierst das, aber was definiert für dich denn ein Durchbruch? Also wann, ja. ohne jetzt der Mechanik entgegenzuwirken, das jetzt zu doll aufzudröseln, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Mhm. Also redest du gerade von äußeren Umständen oder einfach, was ich mit dem Durchbruch assoziiere? So?
Einfach deine Assoziation, das kann ja alles Mögliche mhm. sein.
Okay, dann könnte jetzt leicht spirituell werden, aber es ist so, dass ich jeden Morgen, den ich aufwache, als meinen Durchbruch sehe.
Mhm.
Und jeden Atemzug, den ich morgens nehmen darf, als meinen Durchbruch sehe. Ich habe versucht... es ist natürlich ein Weg und man ist nicht von einem auf den anderen Tag erleuchtet und alles ist perfekt. So funktioniert das Leben halt nicht. Aber ich versuche momentan, ich bin auf einem sehr guten Weg, mich wirklich auf den Tag zu konzentrieren, mich wirklich auf den Moment, auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und damit zu arbeiten und aus der Kraft heraus, die ich dadurch generiere, dass ich im Moment bin und mich im Moment wohl mit mir selbst fühle. Und aus dieser Kraft heraus versuche ich dann eben, meinen Tag zu strukturieren, natürlich auch meine Monate zu strukturieren, Release-Pläne zu machen, Vision-Boards zu erstellen, Jahresziele aufzustellen. Ich habe natürlich, du fragst ja, was genau ich mir unter meinem Durchbruch vorstelle. Ich habe natürlich ganz genaue Bilder. Ich habe mir extra dafür jetzt für dieses Jahr das erste Mal ein Vision Board erstellt. Das heißt, ganz genaue Bilder in einem Rahmen, die mir genau meine Jahresziele nochmal visualisieren. Mhm. Und da zählen natürlich Performances und auf gewissen Festivals zu. Da zählen Kollaborationen zu. Das sind natürlich alles Sachen, die ich in der Zukunft sehe. Aber nach wie vor ist der Durchbruch für mich, wenn ich morgens dankbar aufwache und abends dankbar ins Bett gehe. Ja.
Ich glaube, das ist auch viel greifbarer, auch in der Musikindustrie, wenn man es jetzt mal ein bisschen darauf irgendwie bezieht. Also na klar, es ist wichtig, sich genaue Ziele zu stecken und auch eben diese Vision Boards, damit man es also literally einfach visualisiert vor sich sieht.
Voll.
Aber ich glaube, sobald man das so an akuten Events oder Zahlen oder so festmacht, ist ja auch die Fallhöhe viel größer, beziehungsweise vermeintlich der Misserfolg irgendwie viel präsenter, der es ja gar nicht unbedingt sein muss dabei.
Ja.
Deswegen finde ich das nachvollziehbar, dass es eher bei dir dieses Gefühl ist für jeden Tag, das du hast, weil das ja auch viel besser umsetzbar ist und daraus ja trotzdem diese greifbaren Ziele quasi entstehen können. So.
Genau.
Auf jeden Fall.
Ja, ja.
Aber jetzt haben wir gerade schon mal ein bisschen über deine Social-Media-Präsenz geredet und das hat mich irgendwie ein bisschen interessiert, weil ich habe ja jetzt auch schon mit ein paar RapperInnen zu tun gehabt und da sehe ich das manchmal, aber eigentlich seltener, dass man das so ownt. Also du bespielst die Socials ja schon relativ regelmäßig und man hat auch das Gefühl, dass du das mit Spaß verbindest, wenn du eben diese Vlogs machst oder diese TikToks. Wie nimmst du deine Rolle so? Also, oder anders, wie nimmst du die Rolle von TikTok und Instagram und allen anderen Socials so als Künstler wahr? Also, wie viel Zeit nimmt das für dich ein und wie wichtig ist dir das?
Also, es nimmt sehr viel Zeit ein. Sehr, sehr viel Zeit. Ich würde sagen, fast 50% meiner Arbeitszeit. Und dass du sagst, es kommt dir so vor, als hätte ich Spaß daran, das ist schön, das freut mich auf jeden Fall. So soll es auf jeden Fall auch wirken und so ist es auch natürlich größtenteils. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr lange damit gekämpft und Social Media, vor allem TikTok, war auch ein Grund, warum ich dann, du hast ja eben von Fallhöhe gesprochen, warum ich dann nach meiner EP letztes Jahr so ein kleines Tief hatte, will ich mal sagen, weil ich mir einfach extrem viel Gedanken gemacht habe, wie ich die Dinge umsetze. Aber ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, ich kann einmal darüber nachdenken, wie ich die Dinge umsetze. Aber dann muss ich es machen. Weil wenn ich dann nochmal darüber nachdenke, wie ich sie umsetze, dann habe ich schon einen Gedanken verschwendet und damit Energie und Zeit, die ich in was anderes hätte investieren können. Deshalb war es für mich ein fortlaufender Konflikt, nicht mehr im negativen Sinn, aber ein fortlaufender Prozess. Und vor allem diese Durchbruch-Vlogs haben mir einfach geholfen, erstmal so eine grundlegende Struktur jetzt übers letzte halbe Jahr in meinen Content zu bringen, irgendeine Regelmäßigkeit, an denen die Leute sich festhalten können. Und jetzt versuche ich darauf aufzubauen. Also ich habe jetzt mittlerweile Contentpläne zu meinen Releases. Meine Ads über Facebook und TikTok sind gut strukturiert. Und ja, rein content-wise würde ich auf jeden Fall sagen, als Musiker und als Musikerin ist es einfach, man kommt nicht darum herum, wenn man in dem Spiel mitspielen möchte. Mhm. Das sage ich hier mit Anführungszeichen. Weil ein Spiel beinhaltet für mich immer die Leichtigkeit und den Spaß natürlich. Und die Leichtigkeit und den Spaß daran muss man sich meiner Meinung nach um alles bewahren. Also es ist das Wichtigste für mich auch geworden. Und ja, es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, aber durch die Resonanzen, dadurch, dass ich auch sehe, es gefällt Leuten, es hilft vielleicht sogar Leuten, nimmt es bei mir auch so ein bisschen den Ego-Gedanken raus, okay, wie komme ich rüber, sondern es geht dann gar nicht mehr um mich, sondern darum, was ich bieten kann und wie ich vielleicht auch das Leben anderer bereichern kann damit. Genau.
Also ist es im Grunde, wenn ich das mal so zusammenfasse, für dich so, dass du dadurch, dass du quasi Content generierst und relativ regelmäßig irgendwie die Socials bespielst, du dich freier mit deiner Kunst auseinandersetzen kannst?
Ich musste tatsächlich Ende letzten Jahres, was heißt ich musste, es war eine freie Entscheidung, ich habe Ende letzten Jahres eine Social-Media-Pause gemacht, um meine Musik zu verbessern. Ich war also quasi, auch während der EP letztes Jahr, war ich immer in dem Gedanken, Content is King, Content is King, Content is King. Aber das ist ja so, als würdest du ein Auto verkaufen, aber da fehlt noch ein Rad beispielsweise. Und ich hatte das immer im Hintergedanken. Ich wusste einfach, ich will mich einfach mal 3 Wochen im Studio einschließen, weil ich weiß, es gibt noch so viel, was ich lernen kann musikalisch. Es gibt noch so viel Potenzial für mich, was ich einfach ausschöpfen kann. Gleichzeitig ist aber dieser riesen Druck da, Content zu kreieren und das, was du machst, quasi zu bewerben. Und ja, diesem Gegensatz bin ich dann einfach ausgewichen, indem ich gesagt habe, okay, ich habe meine Vlogs, ich habe eine Base, ich habe so und so viele Follower und so viele Menschen, die mir wirklich folgen und die meine Musik hören. Jetzt nehme ich mich aber nochmal, ich habe glaube ich 30 Tage mir eine Challenge gesetzt, jetzt nehme ich mich nochmal 30 Tage raus und produziere einfach Musik. Find wieder rein, vertiefe meine eigene Craft und habe das dann gemacht, habe dann Ende letzten Jahres über 30 Songs innerhalb von 30 Tagen gemacht, was auch der Grund dafür ist, dass ich jetzt wirklich einen Puffer habe für dieses Jahr. Also ich habe die nächsten 8 Releases eigentlich schon durchstrukturiert und jetzt kann ich mir überlegen, okay, jetzt habe ich das Produkt so, wie ich es haben möchte, jetzt kann ich mir überlegen, wie kann ich das visualisieren, wie kann ich Content darum kreieren und nicht andersrum, und das ist für mich eigentlich die Priorität.
Ja, ergibt doch Sinn. Ich glaube, du hast die Frage eigentlich auch trotzdem beantwortet. Ich wollte damit, glaube ich, sagen, dass viele KünstlerInnen ja so einen Druck spüren, wenn sie eben keine Socials bespielen und aber auch keine Musik releasen, dass sie nicht mehr stattfinden. So. Und ich glaube, wenn man irgendwie ein gewisses Gespür und ja auch eine Regelmäßigkeit in seinen Socials drin hat, kann man es sich in Anführungsstrichen vielleicht mal auch erlauben, dass ein Release irgendwie einen Monat länger dauert oder so, ohne dass quasi die Angst da ist, dass Leute einen vergessen sozusagen. Also ich glaube, das ist etwas, was viele KünstlerInnen ignorieren oder nicht sehen wollen, dass das einem eben auch die Socials einem geben können, ohne dass es irgendwie die Kunst kaputt macht oder runterbricht oder sowas. Aber ich sehe auch total, dass das Hand in Hand geht und dass man auch mal 30 Tage Pause braucht davon, um eben nicht beim Musikmachen auf einmal darüber nachzudenken, wie packe ich das jetzt am besten auf TikTok so.
Voll. Ja, aber da sagst du was Interessantes, Thema Angst. Also da würde ich, glaube ich, mir, wenn ich jetzt ein Musiker wäre, der sich in dieser Position befindet, würde ich mir, glaube ich, als erstes mal, was ich auch selber gemacht habe, mir selber die Frage stellen, woher diese Angst kommt und warum ich das Bedürfnis habe, so präsent zu sein. Also erstmal die, weil das war auch eine Sache, das waren Fragen, die ich mir stellen musste, zwangsläufig letztes Jahr. Um wirklich nochmal das Fundament auszubessern, sage ich mal, auf dem ich gerade versuche zu bauen.
Ja.
Und ja.
Aber wenn es jetzt um den Inhalt zum Teil deiner Musik, aber deswegen auch deiner Videos geht, gehst du da jetzt beispielsweise zum Beispiel damit rein, dass du sagst, dass du eiskalt baden gehst morgens, um irgendwie den Moment zu leben. Das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Oder allgemein in dem anderen Song Funkenlicht geht es um Vitamin D und dass du die Sonne damit aufnimmst. Sind das tatsächlich, also jetzt mal Real Rap, die Rituale, die du irgendwie tagtäglich durchmachst, um irgendwie einen klaren Kopf zu kriegen?
Yes, auf jeden Fall. Also sind die tatsächlich die Rituale seit jetzt über einem Jahr. Gehe ich fast jeden Morgen kalt duschen. Ich mache das jetzt auch nicht mit Zwang. Ich sage jetzt auch nicht jeden Morgen so, ja, ich muss jetzt unbedingt kalt duschen. Wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es nicht. Aber genau, ich habe dir ja gesagt, ich war die letzten zwei Tage ein bisschen verschnupft. Und das war das erste Mal seit über anderthalb Jahren, dass ich krank war tatsächlich. Krass. Und genau, diese ganzen Rituale dienen einfach zum einen dazu, meine mentale Gesundheit stabil zu halten. Aber zum anderen haben sowas wie Sonneneinfluss früher morgen oder halt eben kalte Duschen oder Eisbäder einen extrem krassen Vorteil für den Körper. Und wie gesagt, für den Körper und für den Geist. Und das habe ich einfach für mich erkannt. Und das ist natürlich immer eine Überwindung jeden Morgen. Aber der Benefit bzw. das Gefühl, was ich danach habe, ist einfach unbezahlbar. Und deswegen Real Rap. Ja, ich gehe so gut wie jeden Morgen kalt duschen. Ich versuche jeden Morgen ans Licht zu gehen. Und um auf Funkenlicht nochmal zu sprechen zu kommen, du hast ja das Vitamin D rausinterpretiert. Hat tatsächlich noch eine tiefe, eine Ebene tiefer, die da drunter liegt, aber die können wir auch gleich gerne nochmal eingehen. Aber ja, grundsätzlich davon, wovon ich spreche oder das, was ich präsentiere, das lebe ich auf jeden Fall auch definitiv.
Und das ist echt lustig, weil ich tatsächlich eigentlich mit jedem Gast, den ich hier sitzen habe, irgendwie über mentale Gesundheit spreche. Das machen wir auch noch ein bisschen mehr. Aber auch da in dem Zusammenhang auch immer die Frage stelle, was hat Künstlerin XY für Mechanismen, um den Kopf und den Körper auszutricksen. Und da ist tatsächlich an die frische Luft gehen und irgendwie Sonneneinstrahlung as simple as that. Aber es ist einfach was automatisch nicht dafür sorgt, dass es einem gut geht, aber auf jeden Fall ein ziemlich sicherer Weg ist, dass es einem besser geht damit. Deswegen klingt absolut das so simpel und runtergebrochen, aber es stimmt ja auch einfach.
Safe. Es ist halt, ist eigentlich wie ein Kalenderspruch so. Da sagt halt jeder, ach, die Kalendersprüche. Aber im Endeffekt, diese Simplicity da drin, die ist einfach, die beruht auf einer tiefen Wahrheit. Und das ist genauso wie mit diesen Methoden. Wenn man es einfach umsetzt, wenn man ein bisschen diese Disziplin, da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich bin der Meinung, es hat einfach immer was mit Disziplin zu tun, dass man diese Dinge wirklich umsetzt. Aber es ist einfach, es ist keine große Wissenschaft dahinter. Und wenn man sich die Sachen zu Herzen nimmt und umsetzt, dann schafft man, wie du ja selber schon sagst, eine sehr, sehr gute Grundlage für seine mentale Gesundheit. So. Und
Jetzt sagst du schon gerade Disziplin. Du hast einmal in einem Interview mit Geheimtipp Köln gesagt, dass Kreativität auch was mit Commitment zu tun hat und Zitat, you gotta show up. So, und deswegen, daraus habe ich jetzt gerade gehört, wenn du sagst, du hast dich 30 Tage lang eingeschlossen und 30 Songs geschrieben, das muss ja schon ziemlich diszipliniert gewesen sein. Hat das funktioniert für dich? Also ist es wirklich in Anführungsstrichen as simple as that? Einfach hinsetzen und durchziehen.
Es ist so einfach. Und doch so schwer. Also es ist eben, bis man da hinkommt, dass man sich 30 Tage lang fokussiert hinsetzen kann und Musik kreieren kann, hat es mich auf jeden Fall 24,5 Jahre gebraucht, beziehungsweise vor allem auch das letzte Jahr. War eine sehr, sehr krasse Lernphase für mich. You gotta show up. Das habe ich damals beim American Football gelernt. Ich habe 3 Jahre American Football hier in Köln gespielt. Und da hatten wir einen Coach, liebe Grüße an Coach Biedermann. er hat gesagt, Rap by Rap, was so viel heißt, Wiederholung für Wiederholung. Das heißt, wenn wir irgendeine Übung gemacht haben, ging es immer nur darum, sich auf den nächsten Rap zu fokussieren. Es ging immer nur darum, wirklich im Moment präsent zu sein und nicht zu überlegen, okay, boah, wie viel muss ich jetzt noch machen oder wann bin ich fertig? Und das ist für mich diese You gotta show up Mentalität. Klappen zu. Und wirklich Tag für Tag versuchen, wie gesagt, diese mentale Foundation beizubehalten und darauf dann mit einer gewissen Disziplin absolut dann seine Ziele zu verfolgen. Ja, absolut. Und diese 30 Tage haben wunderbar für mich funktioniert. Ein eines meiner Jahresziele letztes Jahr war, besser produzieren zu lernen. Und das habe ich absolut, also mit einem dicken Haken konnte ich das Ende des Jahres einfach abhaken. Und diese 30 Songs, die entstanden sind, waren alle von mir produziert im Endeffekt. Mhm. Ja, es waren alles UK Garage Beats, die ich produziert habe. Und ja, deswegen, you gotta show up, es braucht Disziplin. Aber es macht für mich persönlich so einfach auch am meisten Spaß, ne? Wenn man es einfach auch ernst nimmt, ja.
Und wie gehst du dann irgendwie innerhalb von so einem Tag auch mal damit um, wenn du so eine Sperre vorm Kopf hast? Hast du irgendwelche Zünder, um zu wissen, du kannst deine Kreativität wieder beschleunigen? Oder ist das dann einfach mal so, dass du das dann aushältst, dass es 3 Stunden nicht funktioniert und irgendwann geht's dann schon wieder?
Also ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass man Kreativität weder beschleunigen noch anhalten kann. Das würde ja bedeuten, dass das irgendwas ist, was ich selber in der Hand habe. Ich bin überzeugt, dass Kreativität immer da ist. Es ist einfach omnipräsent. Also Kreativität ist immer vorhanden. Und wir müssen uns eigentlich nur in die Energie begeben, sage ich mal, für diese Kreativität empfänglich zu werden. Damit meine ich jetzt beispielsweise, du hast ja gerade das Beispiel genannt, wenn ich jetzt irgendwie keine Idee habe. Dann gehe ich erstmal einen Schritt zurück und überlege mir, was führt denn gerade dazu, dass ich so verkopft bin etc. Dann gehe ich dahinter, dann gehe ich vielleicht eine Runde spazieren, mache meine Tools. Ne? Ich habe so ein mentales Toolkit, Shoutouts an Andrew Huberman, an alle, die den kennen. Und dann schaue ich halt erstmal, okay, wie kann ich mich denn selber wieder auf diese Energie begeben, in der ich wieder empfänglich für Kreativität werde. Ich frage mich also nicht, wie kann ich jetzt die Kreativität beschleunigen, oder also ich habe den Approach bei mir selber. Wie kann ich, wie gesagt, mich selber wieder setteln? Und das mache ich dann auch immer. Und dann, wie gesagt, habe ich meine 3, 4, 5 Methoden. Und dann entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und dann ist Akzeptanz auch eine ganz wichtige, es spielt eine ganz große Rolle immer für mich, einfach dann auch zu akzeptieren, wenn es mal nicht funktioniert. Auf der anderen Seite bin ich auch der Überzeugung, dass man diesen gewissen Flow, den man dann ja verspürt, wenn man in so eine kreative Phase kommt, dass man den auch ein Stück weit erzwingen kann, indem man einfach, wenn es nicht funktioniert, einfach mal weitermacht. Einfach mal die Ansprüche ein bisschen zurücknimmt, die Erwartungen vor allem zurücknimmt und einfach mal schaut, wenn ich jetzt ein Beat anhöre und ich habe keine Idee, dann höre ich einen anderen Beat oder suche ein paar Samples raus etc. Und irgendwas, wenn wir uns nur selber, sage ich mal, ein bisschen entkopfen, irgendwas wird dich dann wieder sparken und dann bist du wieder in dem Flow. Also genau, das zu dem Thema auf jeden Fall von mir.
Ja, also es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das so höre. Also alleine schon. Ich meine, ich arbeite ja auch in einem kreativen Beruf und ich kann das auch, wenn ich irgendwie ein Brett vom Kopf habe, dann erstmal sich mit was anderem beschäftigen. Ja. Und dann geht das schon relativ zügig, dass man dann wieder eine Idee für das erste Projekt irgendwie bekommt. Ich glaube, da ist es dann tatsächlich einfach der Fokus, nicht aufzuhören, nicht aufzugeben und zu sagen, alles klar, dann wird das heute nicht. Also ist auch manchmal wichtig, aber genau, sich einfach erstmal auf was anderes zu konzentrieren.
Ja.
Wenn du dann aber jetzt nicht diese Phase hast, wo du wirklich an 30 Tagen 30 Songs raushaust, das ist ja schon eine ziemliche Hausnummer, die du dir da gesetzt hast. Wie lange dauert das bei dir so grob über den Daumen gepeilt vom ersten Creative Spark über einen Song oder ein Beat oder sowas bis zum fertigen Endprodukt? Und mit fertigem Endprodukt meine ich wirklich, das geht jetzt online und ich gucke dann nicht nochmal 5-mal rüber und bastel noch was an dem Master oder so.
Das könnten wir eigentlich an dem aktuellen Release mal festhalten. Funkenlicht ist Ende November entstanden, der Beat. Dann ist der Text Mitte Dezember entstanden. Dann ging es Anfang Januar ins Mixing. Dann hatten wir 3 Wochen ungefähr Mixingphase. Dann hatten wir den Upload Ende Januar. Und heute, also am 16. Februar, wird released. Genau, das heißt, das sind dann ungefähr 4 Monate. Dadurch, dass ich mir letztes Jahr, sage ich mal, diesen Vorlauf gegeben habe, hat das jetzt relativ lang gedauert, in Anführungszeichen. Sowas könnte natürlich auch innerhalb von einer Woche passieren. Da gibt es einfach keinen Richtwert. Das wird, glaube ich, jeder sagen, der kreativ schafft. Also es passiert mal innerhalb einer Woche oder dann eben, wie jetzt in diesem Fall, innerhalb von 4 Monaten. Aber ich bin auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen, sage ich mal, mir für die Dinge schon tendenziell ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, weil vor allem so Mixing-Reviews brauchen einfach ein, zwei Wochen meiner Meinung nach, damit sich der Mix erstmal setzen kann, damit du die Zeit hast, den Mix zu vergleichen, damit du den im Auto, im Schlafzimmer, auf deiner JBL, auf allen möglichen Abhörgeräten erstmal abhören kannst, dann 3 Tage einfach mal gar nicht hörst, um nochmal mit frischen Ohren zu hören. Deswegen, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ist ganz unterschiedlich, aber ich tendiere schon so dazu, dass die Songs sich auf jeden Fall, also dass ich mir mit meinen Produzenten schon so ein bisschen die Zeit nehme mittlerweile dafür, ja.
Ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis. Ich meine, es kann auch in eine andere Richtung driften, dass man dann irgendwie auf einmal ein Jahr daran sitzt, weil man immer wieder was findet, was man noch verbessern könnte oder klar, so. Klar. Aber ich glaube, zu sagen, dass ein Song irgendwie erstmal sitzen muss, erstmal wirken muss, beziehungsweise jetzt sagst du das Mixing, das ist schon, glaube ich, auch ganz wichtig, weil da ist es wahrscheinlich die beste Zwischenlösung zu sagen, dass es so 3 Monate, 4 Monate ungefähr sind und eben nicht eine Woche oder ein Jahr.
Ja, 100%, ja.
Um das irgendwie ausgeglichen zu haben.
Safe.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Thema mentale Gesundheit angesprochen. Mhm. Und das ist ja auch mein Lieblingsthema, wenn ich mich mit KünstlerInnen unterhalte, weil ich einmal finde, dass es uns alle betrifft und auf der anderen Seite eben auch finde, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und Kunst schaffen, ein sehr, sehr gutes Werkzeug haben, um das irgendwie an Leute ranzutragen. Du versuchst 100%. Ja mit deinen Songs, mit deinen Texten einmal conscious zu sein, das sagst du ja selber auch, also auch auf Missstände hinzuweisen, aber eben auch das irgendwie als Tool zu nutzen, um über mentale Gesundheit aufzuklären. Bei Funkenlicht jetzt speziell sagst du den Satz, ich saß so lange im Dunkeln, doch machte mir das Licht bewusst.
Gänsehaut, ja.
Das ist, finde ich, ein spannender Satz, weil ich aus dem, ich saß so lange im Dunkeln, jetzt dir ferndiagnostiziere, bitte sag mir, wenn ich falsch liege, dass du in einer depressiven Phase warst oder etwas, was dem ähnlich kommt.
Ja, ja.
Und dann aber der spannende Satz da drin ist ja eigentlich, machte mir das Licht bewusst. Deswegen jetzt so meine Frage, ist das etwas, was du so siehst, dass du, wenn du solche Phasen hast, da aktiv etwas gegen tun kannst? Oder war das einfach ein schönes Bild, was du damit gezeichnet hast?
Ja, da würde ich vielleicht ganz kurz mal überhaupt ausholen, wie das dazu kam. Wir haben ja eben schon über Dizzy Dreams geredet. Hoher Flug, tiefer Fall. Übrigens gibt auch einen Song, der heißt Falle tief auf Dizzy Dreams, der das ganze Thema auch schön behandelt. Auf jeden Fall bin ich nach dieser EP tatsächlich in diese depressive Phase gefallen. Über ungefähr 4 Monate, würde ich sagen. Also den kompletten Sommer und Spätsommer ging es mir wirklich nicht gut. 2 bis 3 Monate davor, eigentlich noch aus anderen Gründen, habe ich eine Psychotherapie begonnen das erste Mal. Und das hat mir extrem geholfen. Und ja, um auf diesen Satz in Funkenlicht zu sprechen zu kommen. Zu dem Zeitpunkt, wo es mir wirklich nicht gut ging, fiel es mir wirklich schwierig, proaktiv zu handeln. Das heißt, ich war ja schon zu dem Zeitpunkt in Therapie und hab auch da kalte Duschen genommen, bin spazieren gegangen, hab Sport gemacht, soweit es ging. Aber ich denke, da spreche ich für viele, wenn ich sage, wenn man manchmal in diesem Moment ist, wenn man so stuck ist, dann ist es einfach extrem schwierig, das Licht zu sehen, ja, um mich selber zu zitieren. Es ist einfach extrem schwierig, überhaupt daran zu glauben, dass Licht vorhanden ist, um weiter metaphorisch zu sprechen. Und indem ich sage, ich machte mir das Licht bewusst, teile ich eigentlich meine Erfahrung, dass ich realisiert habe, dass das Licht nie weg war, sondern ich nur in der Phase, in der ich war, ich saß so lange im Dunkeln, das Licht einfach nicht wahrgenommen habe. Und warum das so war, kann ich gar nicht genau erklären. Das ist, denke ich, auch extrem unwichtig. Was heißt extrem unwichtig? Aber es ist nicht zielführend, glaube ich, zu wissen, warum man jetzt genau diese Gefühle hat. Aber das Allerwichtigste, was ich jetzt, wenn ich das ganze Revue passieren lasse, zu dieser Phase sagen kann, was mir am meisten geholfen hat, war erstmal die Akzeptanz. Also wirklich zu akzeptieren, okay, wow, ich habe da gerade Gedanken, die hatte ich mein ganzes Leben noch nicht. Woher kommen die? Anstatt zu sagen, Boah, ich habe voll die krassen Gedanken, warum habe ich die? Also quasi aus zweiter Perspektive zu sagen, sich aus zweiter Perspektive nochmal dafür zu verurteilen, dass man diese Gedanken hat. Mhm. Und das in der Phase war ich auch und vor allem eben die Psychotherapie hat mir extrem gut geholfen, erstmal zu realisieren, ich habe da irgendwie zwei Positionen in meinem Kopf sitzen. Die eine, die diesen Gedanken hat und die zweite, die wie so ein kleiner Richter diesen Gedanken noch bewertet. Mhm. Und habe mir damit eigentlich... Ich habe in der Zeit sehr, sehr viel geschlafen. Das ist, glaube ich, auch so ein Nebeneffekt von Depressionen oder von depressiven Phasen, dass man einfach durch diese ununterbrochenen Gedanken, die man selber hat, einfach extrem wenig Energie hat. Und diese Therapie hat mir auf jeden Fall erstmal geholfen, sage ich mal, so verrückt es klingt, eine dritte Position hinzuzufügen, die sich das Ganze nochmal objektiv anschaut und um überhaupt zu realisieren, wow, ich verurteile mich selber dafür, dass ich mich verurteile und das dann erstmal zu sehen und zu realisieren, das war für mich der erste Schritt und das dann zu akzeptieren. Okay, es ist so, es ist interessant und das hat mir erstmal geholfen zu sehen, okay, da sind diese Gedanken und da ist diese Stimme, die diese Gedanken verurteilt. Und dadurch, dass ich mir das bewusst gemacht habe, machte mir das Licht bewusst, habe ich sozusagen auf diese Dunkelheit Licht geworfen und habe erstmal das Fenster geöffnet, ja, um auf Funken Licht zu kommen. Ich habe erstmal das Fenster geöffnet, um überhaupt Licht wieder in meinen inneren Raum lassen zu können. Und Funken Licht ist da dahingehend ja so natürlich Hoffnung, aber auch Licht der Objektivität, Licht, was man sich selber gibt auf seine eigene Situation, um erstmal seine Situation, seine mentale Fassung, seine Lebenssituation klar beurteilen zu können. Und genau, das war für mich eigentlich... Wenn das bedeutet für mich eigentlich, ich machte mir das Licht bewusst. Das war so der erste Schritt, um diese Phase, sag ich mal, zu überwinden. Ja.
Ich finde das ganz wichtig, dass du das auseinanderklabüstert hast, dass das eben nicht bedeutet, dass du dir einfach in Anführungsstrichen in einer depressiven Phase selbst bewusst gemacht hast, dass es dir doch wieder gut geht, sondern dass das eben so einzelne Schritte innerhalb von Selbstreflexion, innerhalb von Psychotherapie waren, die dir ermöglicht haben, das Ganze objektiv sich anzugucken, weil genau das ist es ja, wenn man sich in einer schwierigen mentalen Situation begibt, ist ja das, was einem fehlt, die Objektivität, weil man so tief in der Emotion drinsteckt. Absolut. Und deswegen, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und das ist auch, glaube ich, das Einzige, was man von sich selbst erwarten darf, nämlich gar nicht, mir soll es jetzt auf einmal wieder gut gehen, sondern vielleicht das Schaffen innerhalb von Gesprächen und von Reflexionen zu gucken, was ist denn überhaupt eigentlich gerade Sache und wie kann man damit irgendwie umgehen. Mhm. Deswegen, das hast du ja schon sehr ausführlich beschrieben, wie sich das alles für dich angefühlt hat, dass du das eben auch mit Hilfe zusammen gemacht hast, also innerhalb von der Therapie. Glaubst du trotzdem, dass du mit dem Song deine ZuhörerInnen auf eine bestimmte Art und Weise abholst, die sich vielleicht auch gerade irgendwie so fühlen? Oder meinst du, dass das immer von innen kommen kann, diese Reflexion und diese Erkenntnis irgendwie?
Ob ich, sage ich mal, den Leuten damit helfen kann,
genau, also
selber
quasi einen Anreiz
auf ihre Dunkelheiten. Ja.
Genau.
Das wünsche ich mir natürlich. Und ich habe mir das für mich eigentlich als Ziel genommen. Du hast ja eben gesagt, dass Musik eines der schönsten Werkzeuge ist, um einfach Sprachrohr zu generieren, um Dinge auszusagen. Und ich habe für mich schon seitdem ich eigentlich angefangen habe mit Musik, mir das als Herzensziel genommen, diese Erde ein bisschen zu bereichern. Ich habe dann irgendwann mit dem Gedanken abgeschlossen, die Erde zu retten. Das war dann noch ein bisschen viel. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit der Art und Weise, wie ich dieses Thema in diesem Song verpackt habe, den einen oder anderen zumindest erstmal sensibilisieren kann, eventuell auch emotionalisieren kann und im besten Fall natürlich auch dazu anregen kann, objektiv über seine eigene Situation nachzudenken. Und vor allem dann auch sowas wie hier dieses Interview, für das ich übrigens sehr, sehr dankbar bin, bieten mir dann auch natürlich die Perspektive, diese ganze Artiness und diese Verschachtelheit, auch wenn Funken Licht, finde ich, schon sehr direkt geschrieben ist, darüber hinaus nochmal wirklich klar zu definieren, was ich wirklich da mitgeben möchte mit diesem Song. Und deshalb denke ich, angenommen, eine Person hört diesen Song, geht auf mein Profil und sieht, dass ich dieses Interview gegeben habe und hört sich dann noch dieses Interview an. Ich denke, dann stehen die Chancen ganz gut, dass, wenn es der Person in der Situation vielleicht nicht so gut geht, dass sie zumindest mal eine neue Perspektive bekommt. Und ja, deswegen, wenn, das haben mir tatsächlich auch schon Menschen geschrieben, wenn die dann sowas schreiben wie, boah, glaub mir, du hilfst mir mit deiner Musik oder mit deiner Art und Weise, wie du in die Kamera sprichst oder wie du deinen Content kreierst. Das ist schon krass und da geht mir das Herz auf, weil das ja im Grunde genau das ist, was ich mir von Anfang an gewünscht habe für mein kreatives Schaffen.
Und glaubst du, dass du jetzt dadurch, dass du das jetzt letztes Jahr so intensiv durchlebt hast und das jetzt eben auch in diesem Song verarbeitet hast, dass das noch häufiger quasi vorkommen wird, dass du, also nicht, dass es depressive Phasen geben wird, sondern dass du das häufiger als Thema für deine Texte und für deine Musik nehmen möchtest? Glaubst du, das ist was du dir für dich vorstellen kannst?
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Natürlich. Ich denke, das Universum wird da die Entscheidung treffen. Weil, wie gesagt, um nochmal auf das Thema Kreativität und Impulse zurückzukommen, ich bin einfach der Überzeugung, dass man, dass die Hauptaufgabe eines Künstlers und einer Künstlerin darin besteht, dass man einfach sehr sensitive Antennen, nicht sensitive, sondern sensible Antennen entwickelt für die Energien des Universums und für die eigenen Energien. Um da auf Rick Rubin vielleicht nochmal kurz zu sprechen zu kommen, einer der interessantes Musikproduzenten meines Erachtens nach. Er sagt, die Aufgabe eines Künstlers oder einer Künstlerin ist nicht unbedingt primär darin, Kunst zu kreieren, sondern in dem Zustand zu sein, sich in den Zustand zu begeben, in dem Kunst unabgänglich ist. Mhm. Und damit meint er eben genau das, mit so, also seine Antennen so zu sensibilisieren, dass man eben empfänglich wird für seine eigenen Emotionen, aber auch für Empfindungen und für Energien anderer Menschen oder Kulturen oder der ganzen Bewegung auf der Welt. Dementsprechend bin ich mir sehr sicher, dass es immer mal wieder Songs gibt, in denen ich diese Dinge thematisieren werde. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kütt wie kütt, ne? Um das mal kölsch auszudrücken, ja.
Aber trotzdem noch mal eine Folgefrage, weil ich kann das schon nachvollziehen, dass du das jetzt nicht so callen kannst für die Zukunft. Mhm. Aber trotzdem, wie wichtig ist es dir, dass deine Musik im Allgemeinen aufklärt? Und das muss jetzt gar nicht mal nur über depressive Phasen oder mentale Gesundheit sein, sondern einfach, wie hoch ist der Anspruch für dich, wenn du dich hast inspirieren lassen und offen dafür warst, dass da quasi noch, sagen wir es mal, ich will es gar nicht werten und sagen Mehrwert, weil ich finde auch Kunst, die unterhält, ist wertvolle Kunst und deswegen ist es vielleicht nicht unbedingt der richtige Begriff, aber dass vielleicht in jedem Song, den du hast, eine Message mit einhergeht.
Ja. Das ist interessant, dass du das gerade nochmal fragst, weil eben als du gesagt hast, ja, ich mache Conscious Rap, es ist ja immer so ein, ist alles gut, also es ist ja, hast du ja recht und so habe ich mich ja auch selber gebrandet. Ich denke, dass ich mir selber ein bisschen den Freiraum nehmen würde, wenn ich meine eigenen Kunst und Stempel aufsetze und wenn ich sage, okay, mein Anspruch ist es wirklich conscious zu sein und immer Aussage zu haben, das ist dann irgendwie so ein bisschen, das gibt mir so ein bisschen den Vibe von, okay, Klasse 6b muss einen politischen Song machen und da muss jetzt die und die Aussage rein. So auf dem Vibe bin ich auf jeden Fall nicht unterwegs. Ich bin der Überzeugung, um auch nochmal auf Rick Rubin zurückzukommen, dadurch, dass das einfach meine authentische Selbst ist, die ich präsentiere in meiner Kunst, wird einfach immer das in meiner Kunst thematisiert, was ich bin. Und das ist meiner Meinung nach der Key für authentische Kunst, indem du einfach das gibst, was du bist. Und das kannst du meines Erachtens nach nur, wenn du dich frei von äußeren Einflüssen, von Ängsten, von Zweifeln und ja von allem, was eigentlich um dich rum passiert, wenn du dich frei davon machen kannst. Weil nur so kannst du wirklich die Antennen dahin stellen, was in dir selber vorgeht. Und deshalb denke ich, es ist einfach essentiell, bei sich zu sein in erster Linie, genau. Ja.
Jetzt nochmal ganz speziell auf deine Texte bezogen. Und zwar hast du auch einmal in einem Interview gesagt, dass du das schade findest, dass tiefgründige, diepe deutsche Texte schnell cringe sind. So.
Ja.
Und dass es zum Beispiel im Englischen oder wherever irgendwie einfacher ist, Sachen zu verpacken. Voll. Wie umgehst du das für dich und glaubst du, dass dir das gelingt? Oder erzähl mir, wie dir das gelingt, kein Phrasendrescher zu sein. Um es mal jetzt ein bisschen pathetisch zu sagen.
Ja, Also ich würde das schon primär auf Englisch, also den Vergleich so auf die englische, auf amerikanische Musik beziehen, weil ich finde, Englisch fließt einfach ganz anders. Also eine kleine Anekdote an der Seite, seit 3 Jahren sagt mein Produzent, Max, deine S-Laute sind zu scharf. So, deine S-Laute. Ja, weil die deutsche Sprache einfach sehr sehr S-Laut, sehr konsonantenlaut und sehr scharf, einfach sehr direkt und sehr eckig ist irgendwie. Und ich finde, im Englischen fließen Wörter und fließen Reime ganz anders. Und allein deshalb finde ich es schon schwieriger, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass die Person merkt, dass du gerade eine Geschichte erzählst. Also diesen Flow. Und da war definitiv oder ist immer noch J. Cole die allergrößte Inspiration für mich. Und ich würde definitiv behaupten, dass ich auf einem guten Weg bin, diesen Flow für mich selber zu etablieren. Ich nutze natürlich auch viele Anglizismen in meiner Musik. Aber auch da wieder nicht, weil ich Flow generieren möchte, sondern weil das ich bin. Und ich gehe nicht mit dem Ansatz an meine Musik heran, dass ich jetzt unbedingt alles gut verpacken möchte. Ich gehe mit dem Ansatz daran, mal schauen, was passiert. Und das aber kombiniert mit dieser Tenacity, mit dieser Show-Up-Mentality, das wirklich mit dieser, also Rick Rubin, ich droppe jetzt hier einen Anglizismus am anderen, aber ja, Rick Rubin nennt das, sagt dazu, deepen your craft, also vertiefe deine Kunst, vertiefe deine Craft. Und diese auf der einen Seite, dieses sich auf der einen Seite freimachen von äußeren Einflüssen kombiniert mit dieser Show-Up-Mentality, das ist für mich eigentlich der Magic Trick. Und genau, das ist eigentlich für mich die Kombination, die am Ende dazu führt, dass ja, meine Sachen flowen und meine Sachen sich vielleicht auch von der Erzählweise unterscheiden zu einem gewollt politischen Song. Ja.
Jetzt nochmal Hot Take an der Stelle, weil du vorhin gesagt hast, dass Kalendersprüche so negativ konnotiert sind, obwohl da manchmal irgendwie ein bisschen Wahrheit hintersteht. Ja. Ja. Würdest du das dann einfach auch ownen auf deinem Song, wenn du das Gefühl hast, dass es dich gerade richtig repräsentiert und einfach vom Flow und vom Vibe irgendwie so in den Song reinpasst?
Safe. Absolut. Also wenn es passt, dann passt es halt. Dann brauche ich mich weder vor mir rechtfertigen oder vor irgendjemand anderen, sondern es ist halt einfach so der Impuls, der Spark, der mir diese Line gerade in den Kopf gesetzt hat und dann ist es fein so. Dann gibt es vielleicht meinen Produzenten, der sagt, oh, das wird cringe, oder mein Kollege sagt, ja, würde ich wechseln. Und dann kann ich natürlich evaluieren, okay, das ist alles subjektiv, kann ich natürlich evaluieren, okay, wie wirkt das denn jetzt auf die meisten? Aber am Ende des Tages, selbst wenn ich es dann immer noch fühle, werde ich so machen. Und das war auch ein ganz, ganz großes Learning für mich letztes Jahr, dass ich gelernt habe, erstmal Kritik zu unterscheiden von Unwohlwollen. Also erstmal gelernt habe zu unterscheiden, will diese Person mir gerade helfen, indem sie mir objektiv oder natürlich subjektiv sagt, wie sie mein Werk empfindet, um das damit aufs nächste Level zu bringen? Oder bringt diese Person gerade eigene Ängste und Unzufriedenheit mit in mein eigenes Ding und gibt mir gar keine Kritik, sondern einfach im Endeffekt nur negative Energie, die ich eigentlich nicht möchte.
Ja.
Und also jetzt bin ich ein bisschen so weit ausgeufert, dass ich deine Frage vergessen habe. Ich glaube, es ging
das geht in die richtige Richtung. Ich habe einfach nur den Hot-Tag gebracht, dass ob du quasi, wenn es sich für dich richtig anfühlt, Kalendersprüche ownen würdest in deinen Songs.
Ja, um den Punkt dahinter zu setzen, ja, würde ich auf jeden Fall.
Kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen. Also ich bin ehrlicherweise jemand, der schnell, das ist aber auch einfach Berufskrankheit, wenn du die ganze Zeit so auf Texte fokussiert bist und sowas und dann eine Sache siehst, die du vielleicht schon 3-mal gesehen hast oder so, dann kommst du schnell in diesen Modus, dass du sagst, das ist jetzt wieder die und die Formulierung und da und so. Aber ich finde es trotzdem nice zu hören, dass du einfach deinen Fokus darauf legst, ob es sich für dich in dem Moment genau richtig anfühlt und dass da schon auch ein Gedanke hintersteht und nicht, das reimt sich jetzt nur mal gerade am besten so ungefähr. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied irgendwie dahinter.
Absolut.
Wir sind jetzt auch tatsächlich schon am Ende angekommen. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen am Quatschen.
Ja, 15 Minuten.
Mich würde einfach nur interessieren, ich meine, ein bisschen hast du es ja schon angesprochen, was jetzt so 2024 irgendwie auf deinem Vision Board steht. Aber Wenn man sich jetzt vorstellt, dass du irgendwie abends im Bett liegst und für dich manifestierst, was in deinem Durchbruch da irgendwie alles so passieren wird, auf was kann man sich denn konkret schon freuen bei dir?
Ihr könnt euch auf regelmäßige Releases im 4-Wochen-Rhythmus freuen. Ihr könnt euch auf jede Menge unterhaltsamen Content um die Musik herum freuen. Ihr könnt euch auf mehrere Festival-Performances, Live-Auftritte und im besten Fall auf eine eigene Tour Ende 2024 freuen.
Das ist doch mal ein riesiges Rap-Sheet, was du jetzt gerade runtergeredet hast. Hast du noch etwas, was du gerne loswerden möchtest? Deine letzten Glory 2 Minuten.
Ganz viel Liebe erstmal an Stefan Häuser, ganz viel Liebe an Stefan von der Wake Up Agency, der mir das Interview erstmal ermöglicht hat. Dann möchte ich alle nochmal darauf hinweisen, ich habe gerade meinen Song Funkenlicht released, der allererste Single Release für mich dieses Jahr. Und an allerletzter Stelle, seid gut zu euch selbst, seid dankbar und geht mit einem Lächeln durchs Leben. Das wär's von mir.
Das ist doch mal ein schöner Abschluss. Das war der Backspin Podcast Talk mit Marculo und Cutter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall und wir hören uns beim nächsten Mal.
Peace. Backspin. Podcast.